Ja, wir haben einen Ruf gehört. Wenn wir uns Christen nennen, steht am Anfang dieser Ruf von Jesus: Folge mir nach. Wenn wir versuchen zu definieren, was Christsein heißt, kann man ja viele verschiedene Ansätze starten. Aber aus meiner Sicht die simpelste und vielleicht die klarste Weise ist, das zu sagen, Christen sind Menschen, die Jesus nachfolgen. Also Christen sind nicht Leute, die in einem Gebäude sich aufhalten, die in einer bestimmten Region der Welt aufgewachsen sind, bestimmte Riten haben über sich ergehen lassen, weil sie zu klein waren, sich dagegen zu wehren. Oder was der Dinge mehr sind, oder die eine bestimmte Kultur verteidigen wollen, gegen andere vielleicht, oder bestimmte Traditionen hochhalten. Sondern Christen sind Menschen, die Jesus folgen. Wenn ich Christsein in zwei Worten definieren sollte, würde ich sagen, Jesus folgen. Und wir haben eine kleine Reihe angefangen letzte Woche mit Christoph Bergfeld unter dieser Überschrift, folge mir nach. Folge mir nach. Das ist der Ruf, den Jesus für uns hat. Und wir wollen uns immer wieder neu, aber auch jetzt wieder neu damit beschäftigen, was heißt denn das? Was heißt das, Jesus zu folgen? Wie geht das? Bei den ersten Nachfolgern war das relativ klar. Einfach, war das halt eine physische Geschichte. Also Jesus ist durch Galiläa gelaufen und dann gab es welche, die haben zugeguckt und dann gab es andere, die sind immer hinter ihm hergegangen. Das waren die sogenannten Nachfolger oder die Jünger. So, wie machen wir das heute? Das wollen wir von verschiedenen Seiten uns anschauen. Und wir haben letzte Woche einiges gehört darüber, dass Jesus Nachfolge heißt, immer wieder den nächsten Schritt gehen. Also grundsätzlich irgendwie von A nach B gehen, heißt immer wieder den nächsten Schritt gehen. Ich war in Herbstferien wandern im Harz, hatte ziemlich lange Tagesetappen, so 26 Kilometer, und die Schuhe waren nicht so ganz super eingelaufen. Und die letzten 8 Kilometer oder so, da ging es dann wirklich immer um den nächsten Schritt. Ja, und dann den nächsten und dann den nächsten. Und ich hatte so eine schöne Etappe von Clausthal bis Torfhaus, schön eben, und dann das letzte Stück ging dann nochmal ein paar hundert Meter rauf, so abends um 7, als es dann schon dunkel wurde. Da habe ich die Kunst des nächsten Schrittes geübt. Da denkst du nicht darüber nach, wo bin ich in einer Stunde oder in 2 oder in 5 Kilometern, sondern was ist mein nächster Schritt? Und das macht es sehr, sehr praktisch, sehr einfach. Also dann denke ich nicht so viel darüber nach, was ist denn in 10 Jahren? Ja, was wird denn sein, wenn? Oder was hätte sein sollen, ja, wenn ich damals diese Entscheidung anders getroffen hätte? Und so, da kann man ja sich sein Leben lang mit beschäftigen. Mit dem, hätte ich mal, oder ja, wenn ich irgendwann mal, ne? Ich werde auch glücklich sein, wenn ich das und das erreicht habe. Und dann kommt irgendwann wieder ein nächstes, ja, wenn ich irgendwann mal. Wenn ich mit dem Studium fertig bin, wenn ich geheiratet habe, wenn ich meine erste Million habe, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und das, was Jesus dir sagt, ist, natürlich, schau, wenn da Verletzungen sind, wenn da Schuld ist in deiner Vergangenheit, dann bring die ans Kreuz. Ja, es ist gut, auch eine Vision zu haben, dass du irgendwo weißt, ja, wo geht die Reise eigentlich ungefähr hin. Aber die entscheidende Sache ist, was ist dein nächster Schritt? Und wir haben über Abraham gehört, über Mose, über Petrus, über viele andere, die das nicht perfekt hingekriegt haben. Ja, Abraham, der dann als Glaubensvorbild gehandelt wird, und man guckt sich die Geschichten genauer an und denkt, alter Schwede, manches war echt nicht ganz so doll, wie er es gemacht hat, um es mal höflich zu sagen. Oder ein flüchtiger Mörder wie Mose und so weiter. Aber sie waren immer wieder bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist unser Ruf, den nächsten Schritt mit Jesus zu gehen. Und ich will mit diesem Thema mit euch jetzt weitergehen. Das ist jetzt mein nächster Schritt. Und ich diese Predigt stelle ich unter die Überschrift teure Gnade. Teure Gnade. Das ist ein Begriff, der taucht bei Dietrich Bonhoeffer auf, dem großen deutschen Theologen, in seinem Buch Nachfolge. Was sehr gehaltvoll und sehr empfehlenswert ist. Und er wendet sich gegen die, damit fängt er das an. Der krasseste Buchanfang ever. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Das sind die ersten Worte dieses Buches. Und dann beschreibt er das. Billige Gnade ist die Gnade, die wir mit uns selbst haben. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hatte. Die köstliche Perle, für deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt. Die Königsherrschaft Christi, um deren Willen sich der Mensch das Auge ausreißt, das ihn ärgert. Der Ruf Jesu Christi, auf den hin der Jünger seine Netze verlässt und nachfolgt. Also nicht billige Gnade nach dem Motto, Gott wird schon irgendwie vergeben, Gott ist doch irgendwie immer gnädig und lieb, sondern ja, eine Nachfolge aus der Gnade heraus, die Jesus alles gekostet hat. Und ich will das mit euch anschauen, was das für uns heißt. Und ich möchte einen Text aus dem Johannesevangelium mit euch dazu auch anschauen. Den werden wir nicht Vers für Vers jetzt auseinandernehmen, genauso wie man bei Bonhoeffer in die Details gehen könnte. Aber der ist, zeigt uns, wo die Reise hingeht. Das ist Johannes 14 und ich lese ab Vers 15 bis 23. Johannes 14, 15 bis 23. Da spricht Jesus zu seinen Nachfolgern, zu seinen Jüngern. Und er sagt, liebt ihr mich? Also wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster oder Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und dann Vers 23, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Versteht ihr, es geht um eine Liebesbeziehung zu Jesus. Das ist eine andere Form, wie wir darüber sprechen, was Christsein heißt. Ja, eine lebendige Beziehung mit Gott zu haben, durch Jesus, ihn zu lieben. Aber dann sagt Jesus, ja, wenn diese Liebesbeziehung da ist, dann führt sie unweigerlich dazu, dass ihr auch meinen Willen tut, dass ihr mir gehorsam seid. Wenn du eine enge Beziehung mit jemandem hast, dann wirst deine Wünsche, deine Herzensanliegen werden sich immer mehr angleichen mit dieser Person. Ja, manche fangen sogar an, sich ähnlicher zu sehen, sagt man. Ich weiß nicht, wie das bei deiner und mir ist. Aber wenn es jetzt darum eine Beziehung zu Jesus geht, dann wird es nicht darum gehen, dass ihr euch irgendwo in der Mitte trefft. Ja, und Jesus übernimmt manche deiner Anliegen und du übernimmst manche seiner Herzensanliegen. Das funktioniert nicht, wenn du von Jesus redest, ja. Aber das heißt, dass du immer mehr auf seine Spur kommst. Ich bete das fast jeden Tag. Herr, schenk, dass ich liebe, was du liebst. Dass ich hasse, was du hast. Dass ich mich über das freue, worüber du dich freust, ja. Es gibt dieses Lied, wie heißt es? Break my heart for what breaks yours. Also brich mein Herz mit dem, was dein Herz bricht. Als Gebet. Und das ist ein gefährliches Gebet, weil Gott diese Angewohnheit hat, solche Gebete zu erhören und unser Herz tatsächlich umzuformen. Aber das ist das, was Nachfolge dann heißt. Ich sage, ja, mein Herz wird umgeformt. Und das heißt Christsein. Christsein heißt Jesus folgen. Und Jesus folgen heißt seinen Willen tun. Mit anderen Worten, ihm gehorsam sein Und ich weiß, dass das Wort Gehorsam in Deutschland fast anmeldepflichtig und genehmigungspflichtig ist, bevor man das in den Mund nehmen darf, auch in Gemeinden. Weil so viele schlechte Erfahrungen mit dem Wort haben und so weiter, ist mir alles klar. Aber wir kommen dann nicht dran vorbei. Das heißt, wenn ich sage, ja, ich will am Herzen von Jesus sein, ich sage, ich gebe dir mein Leben oder komm in mein Herz, was macht er dann da? Er fängt an, da umzubauen. Ja, der sucht sich nicht einfach eine stille Ecke, wo er nicht stört, sondern er wird da seinen Willen in dein Herz legen. Und wenn wir zurückgehen auf das Bild oder die Praxis bei den ersten Jüngern, Jesus nachzufolgen, dann heißt es ganz einfach, ihm hinterherzugehen. Das heißt nicht, Jesus nach dem Weg zu fragen. Dann sagt er, ja, geradeaus, zweite links, dritte rechts. Sage ich, Dankeschön und gehe weiter und mach mein eigenes Ding. Ja, dann sagt er, wahrscheinlich kannte der sich hier sowieso nicht so gut aus. Ich glaube, da gibt es noch eine Abkürzung. Das ist nicht Jesus folgen. Also ich gehe einmal in der Woche, bin ich hier, frage nach dem Weg, indem ich eine Predigt höre und dann mache ich die Woche über irgendwie mein Ding. Nein, es heißt, dass ich Schritt für Schritt hinter Jesus hergehe. Sag, Jesus, was hast du jetzt für mich? Wie willst du, dass ich mit diesen Menschen umgehe? Und es fängt damit an, dass wir uns darüber bewusst werden, was wir wissen über seinen Willen. Ja, manchmal werde ich ein bisschen nervös. Die Frage, was ist Gottes Wille für mein Leben? Was ist Gottes Plan für mein Leben? Wie erkenne ich Gottes Willen und so? Da kann man Bücher und Seminare mitfüllen. Und es ist im Grunde die wichtigste Frage überhaupt. Nur manchmal denke ich, dass wir Gefahr laufen, zieh dir den Schuh an, wenn er passt, dass wir Gefahr laufen, weiter zu fragen, was ist denn Gottes Wille? Ich will endlich wissen, was Gottes Wille, warum redet er nicht zu mir? Und es gibt Dinge, die hat er dir schon längst gezeigt, da hat er schon längst geredet, aber sie haben dir nicht so gut gefallen oder es war nicht so ganz das, was du erwartet hast und du fragst dann lieber nochmal weiter. So, Kinder haben manchmal die Tendenz, ja, wenn Mama Nein sagt, okay, probier es nochmal bei Papa. Ja, vielleicht kriege ich ja eine andere Antwort. Weil manchmal, du kannst auch bei der gleichen Person immer wieder fragen. Ja? Sammy sagt, ich will das machen und Mama sagt Nein, dann sagt er nochmal, ich will das machen. Vielleicht kriegt er sie irgendwie weich geklopft. Also kann sein, dass du immer noch fragst und Gott hat schon längst zu dir geredet. Dann wär's dran, da diesen Schritt zu gehen, den er dir schon gezeigt hat. Ja, oder du fragst jemanden, was denkst du denn, was von Gott her in Ordnung ist oder was ich tun sollte und die Antwort von dieser Person passt dir nicht. Und dann fragst du nochmal jemand anders und nochmal jemand anders, ist mir auch schon begegnet, in der Hoffnung, dass endlich einer das sagt, was du schon lange immer wissen wolltest oder hören wolltest. Ja? Also da prüf dich selbst, ob dich das betrifft. Das Fantastische bei Jesus ist, ich habe gesagt, es hängt zusammen mit dieser Liebesbeziehung und dann auch seinen Willen zu tun. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Und auf den Text, den ich gelesen habe in Johannes, ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist, der steckt voll von Verheißungen, voll von Zusagen. Es ist nicht so nach dem Motto, jetzt kommt das Kleingedruckte. Ich habe dir gesagt, du bist angenommen, wie du bist und Jesus liebt dich und alles prima. Und dann kommst du rein, sagst ja und dann kommt die lange Latte, was du alles machen musst. So, Moment mal, keiner liest die allgemeinen Geschäftsbedingungen so ungefähr. Nein, das ist einfach Teil dieser Beziehung. Dass wir natürlich auf seinen Wegen gehen, weil das die besten Wege für uns sind. Und dann, ja, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Ja, der Vater wird euch einen Beistand geben, der bei euch sei in Ewigkeit. Er wird in euch sein. Ihr werdet mich sehen. Ich lebe, ihr sollt auch leben. Ihr werdet erkennen, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir und ich in euch. Was sagt Jesus uns hier zu? Ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und dann am Schluss nochmal, wer mich liebt, der wird mein Wort halten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das ist die Verheißung für Leute, die in dieser Beziehung mit Jesus sind und dann natürlich auch das tun, was er sagt. Wir werden Wohnung bei ihm nehmen, in ihm leben. Was für eine Zusage. Und doch ist mir das sehr bewusst, wenn ich über so ein Thema rede, und ich habe es ja schon angedeutet, wir können da an verschiedenen Stellen stolpern. Bei manchen gehen schon gleich die Klappen zu, wenn sie das Stichwort Gehorsam hören. Und das Erste ist, also diverse Ja-Abers, will ich mal sagen. Und ich glaube, häufig sind das einfach Missverständnisse. Das Erste ist, ja, das ist aber doch jetzt gesetzlich. Sehr interessant, war eine Inspiration für diese Predigt, das Thema hatte ich eigentlich schon, hat am Buß- und Bettag der Tobias Feix, den viele von euch kennen, auf Facebook, diese Passage, also noch länger, ich wollte das erst zwei Seiten am Stück hier vorlesen, aber habe mich dann gekürzt, von Bonhoeffer auf Facebook gepostet. Als Beitrag zum Buß- und Bettag, billige Gnade, teure Gnade. Und es war dann interessant, wie Leute reagiert haben. Gab es eine ziemlich große Diskussion, der Mann ist ja gut vernetzt. Und viele haben sich gefreut und gesagt, super und danke und so. Und dann kamen Leute, ja, aber wie ist der, ich dachte, Liebe ist bedingungslos. Und ich dachte, Jesus hat alles bezahlt und er schenkt uns doch alles und so weiter. Und vielleicht hast du die Frage auch, wenn du teure Gnade hörst. Ja, ist das nicht gesetzlich? Er liebt uns doch einfach so. Und ja, da kann es schief gehen. Du kannst in so ein Ding reinkommen, dass du denkst, ich muss jetzt hier alles tun, was Gott sagt, damit. Die entscheidende Frage ist, bist du gehorsam, weil, oder bist du gehorsam, damit? Bist du gehorsam, weil du seine Liebe empfangen hast, weil du angenommen worden bist als sein Kind, weil du beschenkt worden bist mit dem Heiligen Geist? Und jetzt gar nicht anders kannst, sondern also, klar, will ich das nicht wegschmeißen, was er mir geschenkt hat. Von dem Ring gehört, ne? Oder bist du gehorsam damit er dir dann endlich gnädig ist, damit er dich dann vielleicht annimmt, damit es dann vielleicht ausreicht und du eine Chance hast, irgendwie in den Himmel zu kommen. Das ist tatsächlich der Weg des Todes, wenn du versuchst, dir da was zu verdienen. Da kommst du nicht an. Das ist nicht, manche denken, das mit der Gnade ist so die geschummelte Abkürzung. Das ist zu leicht. Nein, es ist der einzige Weg, dass ich mich beschenken lasse von seiner Gnade. Davon, dass Jesus für mich gestorben ist. Und da kann ich nichts hinzutun. Und darf ich dir das so zusprechen? Es gibt nichts, was du zu seiner Liebe hinzufügen kannst. Nichts, was du tun könntest, kann ihn dazu bringen, dich mehr zu lieben. Und die andere Seite gilt auch, es gibt nichts, was du tun kannst, was ihn dazu bringen könnte, dich weniger zu lieben. Weil seine Liebe zu dir steht. Er hat sein Ja über deinem Leben gesprochen. Er sagt, ja, ich will, dass du zu mir gehörst, in Ewigkeit. Aber gerade deshalb will er, dass dein Leben auch ihn immer mehr reflektiert, ihn immer mehr widerspiegelt, dass Leute dich sehen und sagen, ganz der Vater. Und deshalb führt er dich auf diesen Weg des Gehorsams. Nicht damit, sondern weil. Und da bist du nicht unter dem Gesetz, sondern du bist unter der Liebe. Aber die Liebe drängt dich, nach seinem Willen zu fragen und ihn zu tun. Verstehst du das? Das ist eine bedingungslose Liebe, die dich liebt, aber die dich auch auf guten Wegen führen will. So eine, ja, Eltern lieben ihre Kinder nicht bedingungslos. Wir haben Grenzen als Menschen. Aber auch die beste Mutter, der beste Vater wird ihr Kind immer noch lieben, wenn es schlechte Wege geht und die Eltern verflucht und was weiß ich treibt. Aber das wird eine Liebe sein, die sich mit viel Schmerz mischt natürlich. Diese Liebe wird nicht so zum Zuge kommen können, wenn da eine Trennung ist in der Beziehung. Aber das macht die Liebe nicht geringer, wenn die Eltern vielleicht sogar sagen, ja, dann musst du jetzt ins Gefängnis, weil du das und das getan hast, um ein krasses Beispiel zu nehmen. Ne? Aber wir lieben dich deswegen nicht weniger. Und wir sind am Ende immer noch da für dich, wenn du wieder rauskommst. Also es ist ein Gehorsam aus Liebe. Und es ist, das Zweite ist, manche denken, ja, okay, das ist vielleicht so diese ganzen Jüngerschaftsthemen, das ist so für die, vielleicht für die Jungen oder für die, die es richtig krass, krass drauf sind, die mit irgendwie mit irgendwelchen Missionswerken um die Welt gondeln und irgendwelche verrückten Einsätze machen. Ich lebe einfach mein Leben mit Jesus und gehe in die Kirche und so und bin halt im Alltag Christ. Und es geht hier nicht um den Ruf, dass jeder um die Welt gondeln muss. Obwohl, wer weiß, was Gott für dich hat. Aber es geht um diesen Ruf in die Nachfolge und der gilt jedem Christen. Das delegieren wir nicht an ein paar Radikale. Ja, das in der frühen Kirche hat, da spricht Bonhoeffer dann auch weiter drüber, in der frühen Kirche hat sich dann dieses Mönchtum rausgebildet. Also erstmal war das klar, wir folgen alle Jesus nach, wir gehen notfalls vor die Löwen. Und dann wurde das Christentum Staatsreligion und es wurde alles sehr bürgerlich und man konnte einfach so gemütlich Christ sein. Und dann gab es so ein paar Radikale, die sind dann ins Kloster gegangen. Und die haben das einerseits wachgehalten, was es heißt, Jesus zu folgen. Und andererseits haben die anderen gesagt, oh, ihr macht das, ihr betet mal für mich mit. Und das waren dann die besonders Frommen. Und da kam dann diese Idee, dass die besondere Verdienste haben, weil die so Bonuschristen sind sozusagen, Christsein plus. Ja? Sie besonders krassen. Aber es geht eigentlich darum, was heißt es überhaupt, Christ zu sein? Ja, ihm zu folgen, ihm gehorsam zu sein im Alltag. Und was dabei rauskommt, ob du deinen Job lebst und vor Ort in der Gemeinde bist und so weiter oder ob du irgendwo durch die Welt reist, das ist völlig zweitrangig dann. Das ist halt das, was Jesus dir dann sagt. Aber jeder ist in die Nachfolge gerufen und Jesus sagt in Lukas 6 ziemlich direkt, warum nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Das ist ziemlich einfach, oder? Also du sagst, Jesus ist mein Herr. Du sagst, Jesus, okay, prima, zeig mal. So wie Jakobus, ne? Der ist ja auch nicht bei allen beliebt. Aber Jakobus in seinem Brief, der sagt, oh, du hast Glauben, das ist super, darf ich mal sehen. Und dann will er nicht dein Gebetstagebuch sehen so sehr. Oder will dein Kärtchen mit Bibelversen. Ich habe jetzt wieder angefangen, regelmäßig Bibelverse auswendig zu lernen. Super, dass wir Gottes Wort im Herzen haben. Aber er will das in deinem Leben sehen. Wo sieht man das denn, dass du Christ bist, dass du Jesus folgst, dass du ihm gehorsam bist? In deinem Umgang mit deinem Geld, in deinem Umgang mit Sex, in deinem Umgang mit deinem Job, in deinem Umgang ja, mit deinem Selbstwert und dem von deinen Mitmenschen und so weiter. Kann man das sehen? Das ist für mich was sehr Persönliches. Ja. Wie hat man gesagt, die Lehre von der unsichtbaren Frucht ist eine unfruchtbare Sicht oder so ähnlich. Also wir sind alle gefragt. Und dann die Frage, ja, ich habe vorhin schon mal gesagt, manche sind ständig damit beschäftigt, nach Gottes Willen zu fragen, dass sie keine Zeit mehr für ihre eigene Antwort haben. Was machst du, wenn Gott zu dir redet? Folgst du oder bist du abergläubig? Bist du abergläubisch? Ja? Also Gott sagt etwas zu dir und du sagst ja, aber. Das ist Aberglaube. Ja? Verstehst du? Du sollst das und das geben. Ja, aber dann weiß ich nicht mehr, wie ich das bezahle. Du sollst da hingehen. Ja, aber dann weiß ich nicht, was dann mit mir passiert. Du sollst mich öffentlich bekennen. Ja, aber dann weiß ich nicht, was die anderen über mich sagen. Und die Frage an dich ist, folgst du ihm grundsätzlich? Oder nur, wenn es nichts kostet, um es mal direkt zu sagen. Also, die Einladung oder das, was Jesus sich wünscht, ist ein Blankoscheck. Und wenn du sagst, Jesus, ich gebe dir mein Leben, dann gibst du ihm eigentlich genau. Das ist eigentlich mein Leben ist ja eigentlich ziemlich umfassend so. oder bei der Taufe hatten wir jetzt gerade, ne, haben wir gefragt, bist du bereit, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen und ihm und seinen Willen an die erste Stelle in deinem Leben zu setzen? Das ist ziemlich klar. Von nicht 75% Herz, sondern 100%. Und wenn du 95% Hingabe lebst, dann bist du schon sicher statistisch ziemlich gut im Vergleich mit anderen Christen, aber da fehlen trotzdem 5%. Weil Jesus sagt, ich will dein ganzes Herz. Und ja, dann sagst du vielleicht, ja, aber ich könnte Geld verlieren dabei. Vielleicht einen bestimmten Job nicht mache. Oder riskiere. Ich hatte einen guten Freund in der Schule, wir sind zeitgleich zu Jesus gekommen und haben uns am Anfang so ein bisschen gegenseitig mit in Jüngerschaft genommen, das war ganz cool. Und der hat dann eine Ausbildung gemacht im Büro und er war so ein sehr geradliniger Typ. Und er saß da als im Büro und eine kleine Malerfirma oder sowas. Und dann gab es einen Konflikt, weil er sich geweigert hat, den Chef zu verleugnen. Ja, also Telefon klingelt, kann ich mal den Meister sprechen? Nee, der ist nicht da, sollte er dann sagen. Sag ich, wieso, da sitzt du ja? Mache ich nicht, ich lüge, ich bin Christ, ich lüge nicht. Und da war er sehr unflexibel oder so. Ne? Und ich weiß nicht, ob er noch in der Probezeit war oder wie das war, aber es war eine riskante Geschichte. Spannende in dem Fall war, dass sein Ausbilder neugierig wurde. Was ist denn da los? Warum ist der so komisch? Und ist mit in den Gottesdienst gekommen. Das war ganz, ganz interessanter Anblick, weil mein Freund war so 1,95 oder so und der Ausbilder hatte irgendeine Stoffwechsel- oder Hormongeschichte, der war so bei 1,40 stehen geblieben beim Wachsen und die zogen dann immer zu zweit durch die Gegend. Und der ist Christ geworden. Darüber. Über diese Sturköpfigkeit, ja, sagen kann, ja, okay, vielleicht kannst du es ja ein bisschen anders formulieren oder bla bla bla. Aber der hat das, was er für richtig erkannt hat, durchgezogen. Und in dem Fall hat Gott geschenkt, dass er nicht nur seinen Job behalten hat, sondern er noch einen Bruder gewonnen hat. Es kann auch anders ausgehen. Ja, das funktioniert nicht immer so. Es kann sein, dass du tatsächlich deinen Job verlierst. Aber die Frage ist dann tatsächlich, was ist dir wichtiger? Es kann sein, dass du Freunde verlierst. Es kann sein, dass du deinen Freund, deine Freundin verlierst, wenn du gerade Linie mit Jesus gehst. Du sagst, nee, bestimmte Dinge tue ich nicht oder noch nicht oder da lasse ich mich nicht drauf ein. Ich will erst mit dir intim werden, wenn wir verheiratet sind, falls wir heiraten. Das kann dich Freundschaften und Beziehungen kosten. Und wieder die Frage, was ist dir Jesus wert? Ja, es kann mich meinen Ruf kosten, es kann mich hierzulande eher unwahrscheinlich, in anderen Teilen der Welt wahrscheinlicher. Es kann mich mein Leben kosten, wenn ich Jesus gehorsam bin. Was mache ich denn als Pastor, wenn wir gar nicht legal operieren dürfen als Gemeinde? Sag ich, ja, habe ich mich bei dem Gedanken erwischt, ja, wie kann man denn dann überhaupt arbeiten? Sagt, ja, okay, vielleicht vom Gefängnis aus. Und vielleicht weiß ich dann nicht, wie meine Kinder versorgt sind und so weiter. Das ist nichts, was wir auf die leichte Schulter nehmen. Aber wisst ihr was, wenn es darum geht, ja, vielleicht kostet mich das mein Leben. Verrate ich dir ein Geheimnis, jetzt vor allem denen unter euch, die getauft sind. Du bist schon tot. Erinnerst du dich, Römer 6, ja, die ihr getauft seid, ihr seid in seinen Tod hineingetauft. Das heißt, ihr seid mit ihm gestorben. Das alte Leben ist mit ans Kreuz geschlagen worden, in deiner Taufe, eigentlich schon auf Golgatha. Und er hat dir ein neues Leben gegeben, klar, das ist sein Leben in dir, aber das gehört sowieso ihm und das kann dir auch keiner wegnehmen. Also eigentlich, und vielleicht sollten wir dieses Wort eigentlich streichen, haben wir nichts zu verlieren, was wirklich zählt, wenn Jesus in uns lebt. Und dann kann man wieder drei Ja-Abers dranhängen und das auf der emotionalen Ebene nachzuvollziehen und auf der praktischen Ebene. Das kann ein Weg sein. Die Frage ist, mache ich mich überhaupt, bin ich bereit, mich auf diesen Weg überhaupt zu machen? Oder sage ich, nee, da gehe ich sowieso nicht hin. Das ist mir jetzt ein bisschen zu krass hier. Und dann denkst du vielleicht, ja, also alles tun, was er sagt, ja, das kriege ich doch gar nicht hin. Das ist doch Perfektionismus, das ist doch Irrlehre und wir sind doch alle irgendwie fehlerhaft und so weiter. Und da komme ich nochmal dahin zurück. Es geht darum, den nächsten Schritt zu gehen. Es geht nicht darum, alle Schritte auf einmal zu gehen. Es geht darum, dass du verstanden hast, ich soll in eine bestimmte Richtung gehen. Ich soll meine Nächsten lieben, ich soll sogar meine Feinde segnen. Da sind Leute vielleicht in meinem Umfeld, bei der Arbeit oder in der WG sogar oder in der Familie sogar, die mir so dermaßen auf den Keks gehen. Und ich darf das üben, die zu segnen. Und vielleicht klappt das nicht gleich jedes Mal. Aber ich weiß, was Jesus von mir will. Und ich fange nicht an, mit ihm zu diskutieren und sagen, ja, den aber doch nicht. Also okay, dass die ersten Christen für Kaiser Nero gebetet haben, das ist schon okay. Aber ich und mein Kollege, das geht gar nicht. Wir sagen, denkst du, also irgendwie stimmen hier die Kategorien nicht so ganz. Ich mache mich auf den Weg und ich werde nicht alles auf die Reihe kriegen. Ich werde auf die Nase fallen. Aber ich weiß überhaupt, wo es hingeht. Ja, was das, die Richtung ist, in die ich laufe. Verstehst du? Also fang an, Gottes Willen. Vielleicht bist du jähzornig. Ja, du flippst schnell aus. Dann ist der erste Schritt nicht, dass du ab morgen damit komplett aufhörst. Ja, wenn Gott dir die Gnade schenkt, Halleluja. Aber vielleicht ist es nicht so. Aber vielleicht fängt es damit an, dass du sagst, das ist Jähzorn. Ich habe häufiger mal erlebt, dass dann ein jähzorniger Mensch sagt, na, ich habe halt einen starken Charakter oder so. Oder ich sage halt, wie es ist. Ja, oder sonst irgendeine Ausrede. Dann kannst du für jede andere Sünde Parallelbeispiel dir suchen. Ja? Sagst, nein, du bist jähzornig. Und das macht dich schuldig vor Gott. Und das ist nicht das, was Jesus in dich reingelegt hat, sicherlich. Dass ich anfange, dafür Buße zu tun und zu sagen, Jesus, hilf mir. Du bist sanftmütig und von Herzen demütig und du lebst in mir. Also ich wünsche mir, dass du mit deiner Sanftmut in mir zum Zuge kommst. Und bitte verändere mich da. Verstehst du? Also du musst erst mal wollen, dass das sich ändert. Solange du noch sagst, nee, ist halt so, musst mich halt nehmen, wie ich bin. Meistens sind wir viel besser da drin, dass die anderen uns nehmen müssen, wie wir sind, als dass wir die anderen nehmen, wie sie sind. Ne? Ich glaube, es sollte umgekehrt sein. Ich sage, okay, ich mache mich auf den Weg. Ich mache mich auf den Weg und ich schaue, was ist mein nächster Schritt? Und da sind wir wieder am Anfang. Ich sage euch nichts Neues heute, ne? Aber es ist, glaube ich, gut, uns daran zu erinnern. Und ich will euch zum Schluss ein paar nächste Schritte anbieten. Vielleicht weißt du jetzt schon die ganze Zeit, was für dich jetzt dran ist. Aber ansonsten will ich dir ein bisschen Hilfestellung geben. Das Erste ist das, was ich gerade beschrieben habe. Dieses Ja-Sagen zu dem, was Gott sagt. Grundsätzlich. Das, was du in deiner Lebensübergabe, in deiner Taufe eigentlich schon längst gemacht hast, das zu erneuern. Ne, du hast ihm mal dein Leben gegeben. Die Frage ist, hat er es denn noch? Hat er noch freie Verfügung darüber? Oder hast du es dir irgendwann wiedergeholt? Und wenn das so ist, dann ist die biblische Antwort darauf Buße. Noch so ein hässliches Wort. Buße heißt, ich wende mich um. Ich wende mich von einer Seite ab und einer anderen Sache, lieber so rum, ne, einer anderen Sache zu. Ich wende mich ab von dem, was nicht in Ordnung ist in meinem Leben. Ich bitte Gott um Vergebung. Ich erkenne an, dass da Dinge sind, die er nicht will. Das ist eine falsche Haltung, die in meinem Herzen ist. Das sind falsche Dinge, die ich getan habe. Bitte vergib mir. Und bitte leite mich auf deine ewigen Wege. Ja, wie David betet, sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Bete ich auch fast jeden Tag. Ich komme nicht immer auf den richtigen Weg, aber ich bleib dran, ja. Also ich sage Nein zu dem und ich sage Ja zu seinen Wegen. Ich sage, sei heute mein Herr. Ich will heute dir nachfolgen. Ich will heute in deinen Wegen gehen und nicht in meinen eigenen, selbstgemachten. Das ist die Grundlage. Wenn du das nicht machst, dann brauchst du jetzt nicht mehr zuhören. Ne? Das bin ich grundsätzlich, sage ich ja, ich will dir folgen. Nicht nur in meinen Liedern, sondern so live und in Farbe. Dann ist das Zweite, dass ich hinhöre, hinschaue. Ja, was sagst du mir denn? Was zeigst du mir denn? Was weiß ich schon längst? Und was zeigst du mir heute, wo ich Schritte gehen soll? Und wir haben die Verheißung des Heiligen Geistes. Er wird euch an alles erinnern, sagt Jesus auch. Ja, ist auch, um dich zu erinnern, muss da schon mal was gewesen sein. Deshalb ist es gut, wenn du Gottes Wort kennst. Ist überhaupt, ja, ich weiß gar nicht, was Gottes Wille ist, aber ich lese auch nie in der Bibel. Er wird nicht funktionieren, also denke ich, ja, okay, kein Wunder. Dann irgendwoher muss es kommen. Und wenn du die Bibel liest, ist es eine gute Übung, zu fragen, nicht nur zu sagen, aha, interessant, jetzt habe ich es verstanden oder verstehe ich nicht, sondern zu fragen, okay, was ist jetzt für mich hier dran? Was zeigst du mir heute, wo ich mein Denken ändern soll, wo meine Haltung sich ändern müssen oder wo ich einen konkreten Schritt in der Handlung tun kann, wo ich heute hier einen Menschen anders begegnen kann. wegen dem, was du mir gesagt hast in deinem Wort, heute in dieser Predigt oder in dem, was ich gelesen habe und in dem, was ich in Losungen lese oder wo immer. Also nicht nur, war das jetzt schön oder nicht, hat mir die Predigt gefallen oder nicht, ist eigentlich irrelevant, sondern was zeigt der Herr dir, was du tun sollst? Und dann, der Trick ist es dann auch zu tun, ja, sich auf den Weg zu machen. Und dann ein drittes, da sind wir sind zusammen als Gemeinde unterwegs. Und das ist ein Riesengeschenk. Wir können einander darin unterstützen. Wir können einander darin unterstützen, dass wir sagen, ich will das und das ändern in meinem Leben. Kannst du mir helfen? Kannst du mich darauf hinweisen, wenn ich wieder in diese alte Verhaltensweise falle? Sei es in, ja, wenn dein Partner Christ ist, sei es in der WG, sei es in einem Hauskreis, in einer Zweierschaft. Also möglichst da, wo Leute dich regelmäßig sehen und vergleichen können. Ja, wenn du einen nur einmal im Jahr triffst, das ist, reicht nicht. Die müssen dich erleben, wenn du müde bist. Und dann dürfen wir einander da nicht beschwichtigen an der Stelle. Wenn der eine sagt, ich möchte viel mehr ins Gebet und in die Bibel reinwachsen und der andere sagt, naja komm, ich lese auch nur, wenn ich gerade so drauf bin und ist nicht so schlimm. Und ich wünsche mir, dass wir uns in der Gemeinde nicht gegenseitig runterziehen und ausbremsen, nachdem du übertreibst mal nicht. Mein junger Freund, ich war auch mal so wie du, aber mit der Zeit, ne? Sondern dass wir einander wirklich anreizen, wie das der Hebräerbrief sagt, in der Liebe und zu guten Werken. Sag ja. Und wenn ich merke, ey, der will jetzt gerne darin wachsen und ich habe das Gefühl, ich bin da schon lange nicht mehr gewachsen in dem Bereich, dass ich dann nicht ihn bremse, damit ich mich nicht so schlecht fühle, sondern dass ich das als Anstoß nehme für mich selbst. Also ich habe es manchmal in Hauskreisen erlebt und das war mir dann peinlich, wenn wir so Austauschrunde machen, Gebetsanliegen sammeln, ja. Macht ihr alle. Ja, und der eine betet, dass er den Job kriegt und der andere, dass er Kraft hat bei der Arbeit, der andere, dass, keine Ahnung, der Husten weggeht und so, alles wunderbare Gebetsanliegen. Und dann sagt der Letzte in der Runde, ja, ich habe da was, aber ich weiß nicht genau, ob das hier reinpasst. Ich möchte gern Jesus mehr lieben. Und ich denke so, eigentlich war das der Sinn dieser ganzen Übung hier. Und manchmal sind wir dann so nur mit unserem Alltagszeug, was wir alles Jesus bringen können, ne? Versteh mich nicht falsch. Lass uns darin einander anreizen, einander Mut machen. Sagen, ja, ich feuer dich an. So, wenn du bei Marathon mitläufst, ne, ich komme dazu und jubel dann, und wir laufen sogar gemeinsam und geben uns gegenseitig Windschatten. Und wir können einander auch fragen, gerade eben da, wo wir uns regelmäßig sehen. Wir haben das in manchen Kreisen, die ich leite, habe ich versucht, diese Frage immer mehr reinzubringen, wenn wir die Bibel lesen. Okay, was nehme ich jetzt hier raus für mich? Was will ich diese Woche anders machen? Und der nächste Schritt ist, dass du dann, wenn du dich wieder triffst, fragst, okay, wie war es denn? Du wolltest doch anfangen, deine Kollegen anzusprechen auf Jesus oder für sie zu beten. Hast du denn für sie gebetet? Und wieder, da geht es nicht um Gesetzlichkeit und dass wir uns ganz, ganz schrecklich fühlen, wenn es nicht geklappt hat, aber dass wir am Ball bleiben. Das ist, wenn du joggen gehen willst, ist es nichts anderes. Ja? Also ist da jemand, der dir einfach auch auf die Sprünge hilft. Wir haben dieses Geschenk. Und ein letztes, was wir mitnehmen können, was ein Schritt oder eigentlich ein Dauerschritt sozusagen ist, eigentlich ein Standpunkt vielmehr, ist, hab deine Identität in Christus. Ich habe davon am Anfang gesprochen. Sei darin gewiss, wer du schon bist. Du bist noch nicht fertig und Jesus ist noch nicht fertig mit dir. Und nimm das als eine Zusage und als eine Verheißung. Ja, er will dich noch viel weiterbringen. Aber schon jetzt liebt er dich total. Und schon jetzt bist du Kind seines Vaters, wenn du ihn angenommen hast, wenn du ihn eingelassen hast in dein Leben. Und dein Wert hängt nicht daran, wie gut du das jetzt auf die Reihe kriegst und wie oft du stolperst in der Nachfolge. Sondern sein Wert liegt darin, dass er sein Blut für dich gegeben hat. Und darin kannst du gewiss sein. Und daraus kannst du Kraft schöpfen für ja, den nächsten Schritt. Und das Geschenk können wir miteinander auspacken, weil wir miteinander auf diesem Weg sein können, Jesus zu folgen, auf ihn zu hören und dann auch das zu tun, was er sagt. Bonhoeffer schreibt, teuer ist die Gnade, weil sie den Menschen unter das Joch der Nachfolge Jesu Christi zwingt. Gnade ist es, dass Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und ihm dürfen wir folgen. Was für ein Geschenk, was für ein Vorrecht, mit ihm auf dem Weg sein zu dürfen. Amen.